Moin, ich bin Jens und ich interview Menschen, die zeichnen. Und weil ich auch ein bisschen faul bin, stelle ich immer nur dieselben 7 Fragen. Deswegen heißt mein Blog auch so. 7 auf einen Strich. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, hallo, herzlich willkommen zur allerersten oder Sonderausgabe oder Special-Ausgabe, wie auch immer, von 7 auf einen Strich. Der Podcast, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Interviewgespräch, eine neue Form. Und ich sitze hier im Café, aber nicht alleine. Aber ich würde mal sagen, meine Interviewpartnerin stellt sich am besten selber vor.
Ja, hallo. Es ist eine große Ehre, dass ich beim ersten Podcast dabei sein darf. Ich finde es auch gut, wenn der heißt Podcast, keine Ahnung. Also ich bin die Juliane Pieper. Ich bin Illustratorin und Autorin, ausgebildete Grafikdesignerin, wenn man das so will. Also eigentlich alles durcheinander ausgebildet. Ich habe mal Literatur studiert, Politik, dann war ich an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und habe da visuelle Kommunikation studiert und konnte dann später mit einem tollen Stipendium auch in die USA, wo ich noch einen Master in Illustration gemacht habe am Fashion Institute of Technology, obwohl ich gar kein Fashion gemacht habe. Aber ja, genau, so. Ich bin in Stuttgart geboren, bin also eine gebürtige Schwäbin, lebe aber schon so lange in Berlin, dass man das halt auch gar nicht mehr hört.
Danke dir erstmal für die Vorstellung.
Ich habe nur von meinem Studium erzählt. Also ich bin, es klingt so, als ob ich erst 25 bin, aber ich bin eigentlich doppelt so alt und habe schon viel erlebt im Illustrationsbereich.
Gutes und Schlechtes.
Genau.
Und davon wirst du uns gleich erzählen. Wir machen das mal so, dass wir uns an diesen 7 Fragen, die wir normalerweise auf der Webseite haben, einfach entlanghangeln, aber diesmal wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr ausschweifen, als wir das im textlichen Bereich machen würden.
Genau, Jens darf mich auch unterbrechen, wenn ich abschweife. Oder wenn ich schwimme, also im Sinne von, mir fällt gar nicht ein, was ich sagen soll. Und dann gucke ich ihn mit großen Augen an und das sieht man im Podcast ja gar nicht. Und deswegen wirkt das alles ganz reibungslos. Aber in Wirklichkeit spielen wir uns hier die rohen Eier hin und her aufs Glatteis.
Und selbst wenn sie brechen würden, wir könnten das einfach rausschneiden.
Genau.
Dann würde ich dich mal fragen, warum hast du denn angefangen zu zeichnen überhaupt?
Also tatsächlich fängt man ja meistens an zu zeichnen im Kindergarten und das habe ich da einfach auch mit Liebe getan und habe da immer so Hasen gezeichnet. Hasen, einfach Hasen, Hasen, Hasen. Das geschah eher unbewusst, wobei ich mich damals schon geärgert habe, dass dann die anderen Kinder immer nachgezeichnet haben. Also wahrscheinlich sagt man gemalt, aber ich sage zeichnen, als professionelle Zeichnerin sage ich zeichnen, früher hat man gemalt. Das war der ganz ursprüngliche Anfang, aber dann habe ich eigentlich gezeichnet, ich würde mal sagen, aus Langeweile und um mich besser konzentrieren zu können. Ich habe nämlich Hefte, Bücher, Tische voll gekrakelt und dadurch konnte ich besser zuhören und fand es irgendwie auch spannender und das hat mich beruhigt. Heute würde man vielleicht sagen, ist doch klar, die Dame hat ADHS, aber damals gab es diese Diagnose für Frauen nämlich noch nicht. Also habe ich einfach eine gute Möglichkeit entwickelt, sowohl den Stoff aufzunehmen, als auch dabei noch was zu produzieren. Ja, und natürlich war ich inspiriert von Bildern, die mir gefallen haben oder Büchern auch. Und da muss ich tatsächlich Paul Maar nennen, das war jemand, der Autor, da hatten wir viele Bücher zu Hause. Lustigerweise hat er auch an der Schule unterrichtet gehabt, an der ich dann später war, an dem Gymnasium. Mein Bruder hatte ihn noch als Lehrer, bevor er sich selbstständig gemacht hat als Kinderbuchautor. Und diese vielen Bücher mit diesen wirklich wahnsinnig witzigen Zeichnungen, und ich meine nicht nur das Sams, sondern ich glaube Florians Fliegende Kiste oder sowas. Also das waren ganze Bücher mit vielen, vielen lustigen Ideen, mit sehr vielen lustigen zeichnerischen Ideen. Und die waren so niedlich und witzig und die habe ich sehr, sehr geliebt. Und das hat mich inspiriert. Ich weiß nicht einmal, ob ich gut gezeichnet habe. An der Kunsthochschule hat man mir immer gesagt, ich kann eigentlich gar nicht zeichnen. Aber spätestens da habe ich es dann irgendwie auch gelernt. ja.
Du bist ja erfolgreich durchgekommen, oder? Oder hast du abgebrochen?
Nein. Ich habe das. Ich fand das ganz prima, dass mir jemand sagt, wo es lang geht. Das klingt jetzt blöd, natürlich schafft man ja schon auch aus sich selber raus, aber ich hatte sehr gute Professoren und Professorinnen dort vor allem und hatte so das Gefühl, ich weiß nicht so genau, wo es hingeht und was ist eigentlich richtig und was ist falsch. Und wie kann ich technisch besser werden? Und das habe ich dort tatsächlich gelernt. Ja? Und nicht alles, was auf den ersten Blick gut aussieht, ist eine gute Zeichnung. Ja? Also,
sie haben sich herausgefordert.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und vor allem hat man immer viel nachdenken müssen. Also es ging eben nicht nur darum, irgendwie eine perfekte, glatte Zeichnung abzuliefern, sondern es ging darum, ein Projekt sinnvoll und, also eben, ne, es ist ja Kommunikationsdesign, also das heißt, es geht um Kommunikation. Das Bild ist nicht für mich, das Bild ist so, dass es andere ansprechen soll und ihnen etwas sagen soll und das wurde da ganz gut vermittelt, würde ich mal sagen. Klingt jetzt sehr intellektuell, war es auch, ist aber eine gute Grundlage gewesen für mein späteres berufliches Leben, sage ich mal.
Hast du denn, also unabhängig von den offiziellen Fragen, hast du denn vermisst, mehr deine eigene Stimme reinzubringen? Hast du dich dann mehr so als jemand gesehen, der die Stimme von anderen transportiert?
Also ich habe tatsächlich, also ob das richtig war oder falsch, ist jetzt aus dem Rückblick schwer zu beurteilen. Ich hätte mir manchmal gewünscht, es würde, also das, was ich angeboten hatte an Zeichnungen, ich sag mal, ich habe damals auch so ein bisschen naiv und cartoonhaft gezeichnet, was auch heute übrigens noch der Fall ist. Es sieht wahrscheinlich nur versierter aus, aber das wurde mir so ausgeredet, das sei zu kindisch, das sei zu dies, das sei zu das. Und in manchen Dingen stimmte das sicher. Aber es wurde mir zum Beispiel auch mal gesagt, ja, Farbe sei ja nicht so mein Ding, ich soll doch bei Schwarz-Weiß-Zeichnungen bleiben. Und wenn man sieht, wie ich heute arbeite, muss ich sagen, Es ist nicht immer der beste Ratschlag, auf die Schwächen einzugehen, sondern mal zu gucken, wo sind eigentlich die Stärken. Das wurde zum Beispiel in den USA viel stärker gemacht, als ich dann in New York studiert hatte. Und da habe ich dann das Gefühl gehabt, hatte ich auch mehr Selbstbewusstsein und konnte meinen Stil immer weiter rauskristallisieren, weil da auch Lehrer waren, die gesagt haben, das ist gut, mach doch da weiter. Und oh, das ist cool und das ist interessant. Und das klingt so wie, es wird ja immer geschimpft, ja, die Amis sind ja so oberflächlich oder die würden ja immer nur loben und die meinen das nicht so. Aber so war das nicht. Die haben halt nur auf eine andere Art dir gesagt, das war einfach eine andere Art der Kritik. So. Mhm. Und die war auch weniger intellektuell, die war auch viel mehr, ich sag mal, technisch, was ich zu der Zeit auch gebraucht habe, weil es ist nun auch ein handwerklicher Beruf. Also es geht ja nicht nur darum, dass man sich tolle Bilder ausdenkt, sondern dass man das irgendwie gut umsetzt. Und beides zusammen hat mich, glaube ich, zu der Künstlerin gemacht, die ich heute bin. Natürlich mein eigenes Zutun, ja. Aber also manchmal wünschte ich, ich hätte mir selber mehr zugetraut. Man hat oft nicht so viel Selbstbewusstsein, wenn man jünger ist, sage ich mal. Und manches, was einem da schlecht geredet wird, ist vielleicht nicht in allem so schlecht. Und manches ist vielleicht genau das, was einen ausmacht. Ne? Aber das dann durchzusetzen, manche machen das dann und werden damit sehr bekannt. Und manche versuchen sich da eher zu verbiegen. Also es ist ein Zwischending. Ne? Also ein bisschen mehr Mut ist auf jeden Fall gut, wenn man zeichnet. Aber man muss sich natürlich auch mal Kritik sagen lassen. Manches ist einfach schlecht und das kann man dann auch so benennen.
Das ist übrigens die perfekte Überleitung zur zweiten Frage. Wie würdest du deinen Stil beschreiben denn jetzt?
Ja, also vielleicht, indem ich so ein bisschen auf meine Einflüsse eingehe. Ich persönlich mag sehr, sehr gern tatsächlich naive Malerei oder so Absurditäten des Alltags. Und ich glaube, das kommt ganz gut zusammen. Das, was an naiver Bildkunst dran ist. Manche sagen, ja, das ist so kindisch oder so einfach oder auch irgendwie unfreiwillig komisch. Ich empfinde es eher als sehr rührend, sehr liebenswürdig und enthält immer so eine Wahrheit und ist oft eben nicht so ganz gerade und ist oft so krumm und schief. Und das ist was ich sehr mag und ich glaube, so arbeite ich selber auch und tatsächlich einfach auch ein Bildwitz dahinter. Also es ist nicht, also was lieb erscheint, ist vielleicht auf den zweiten Blick ein bisschen sarkastisch oder umgekehrt. Bei mir sind vielleicht auch Sachen, die sarkastisch sind, auf ihre Art auch immer ganz lieb. So. Und das mag ich. Ja, vielleicht haben manche Probleme damit, weil für sie muss es entweder so oder so sein. Ernsthaft, erwachsen, intellektuell. Und verstehen nicht, dass auch in einer Fröhlichkeit, ja, vielleicht, oder in einem Witz, in einem Bildwitz, dass da auch jemand nachgedacht hat.
Hm. Ja. Das ist immer noch eine sehr klischeehafte Vorstellung, ne? Dass man, ja. Bunte Bilder sind immer irgendwie, ja, carefree das, und leicht und für Kinder,
ja, genau.
Und sowas. Und es muss irgendwie schon irgendwie ein harter Sin City, schwarz-weiß, ja. Stil sein, ja. Und der bringt dann die Schwere und Düsternis und Ernsthaftigkeit der Graphic Novel.
Umgekehrt, damals hat mich eine Verlegerin entdeckt, die Monika Osberghaus von Klett Kinderbuch, da bin ich dafür noch sehr dankbar, die zu mir gesagt hat, du musst doch mal ein Bilderbuch machen. Und ich so, ja, will ich ja, aber mich will ja keiner. Und zwar genau deswegen, weil die Arbeiten kannten, die ich so in Magazinen und Zeitungen gemacht habe und die gesagt haben, das ist doch nicht für Kinder und das ist doch, das ist nicht perfekt oder lieb oder pädagogisch wertvoll genug. Und ich sag mal, Kinder wollen überhaupt nicht pädagogisch Wertvolles sehen. Die Eltern wollen, dass es die Kinder sehen. Die Kinder selber haben Neugierde, sind kreativ, wollen was erleben, wollen was erfahren und die brauchen keine perfekte Welt. Und natürlich sollte etwas kindgerecht sein und man sollte sich überlegen, was man Kindern zeigt und was nicht. Aber ein paar Brüche hält ein Kind, auch ein kleines Kind, sehr, sehr, sehr gut aus. Weil ganz ehrlich, wie soll es denn sonst groß werden in dieser Welt?
War. Und auch da, perfekte Überleitung, weil wie soll es groß werden in dieser Welt? Ja, die Welt und ihre Themen. Und welche Themen liegen dir denn besonders am Herzen, sie mit deinen Zeichnungen zu transportieren?
Ja, ich habe ein Buch gemacht letztes Jahr für Belz. Und das heißt super lieb und voll gemein, wer willst du heute sein? Die Idee ist tatsächlich von der Lektorin Sarah Deubner gewesen. Die hat mich gefragt, ob ich das umsetzen möchte, also sowohl illustratorisch als auch den Text dafür zu schreiben, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe. Aber die Thematik, da hat sie schon gemerkt, das ist etwas, was mir vielleicht liegt, was mir wichtig ist, da geht es eben darum, da knüpfe ich an das an, was ich vorhin gesagt habe, dass wir eben mit Ambivalenzen leben müssen. Ja? Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, es gibt nicht nur Gut und Böse. Wenn wir Entscheidungen treffen oder wenn Kinder heute Entscheidungen treffen, was weiß ich, trenne ich den Müll, fliegen meine Eltern im Urlaub im Winter nach Ägypten, darf man das überhaupt, darf man nur noch ein Lastenfahrrad benutzen? Gut, diese Fragen betreffen jetzt Kinder nicht, aber andere Fragen, wie gehe ich mit meinen Mitschülern um, lerne ich auf die Klassenarbeit, helfe ich der Mama, solche Sachen, oder auch wenn die etwas älter sind, wo kaufe ich meine Klamotten? Ne? Kinder wollen ja auch zu Rossmann und sich ein Lipgloss kaufen. Meine Tochter ist 11, die macht sowas. Da kann ich natürlich sagen, ja, der Lipgloss ist aber nicht nachhaltig. Und da fängt es aber an. Inwieweit sind wir bereit zu sagen, okay, wir bringen einem Kind bei, dass es Dinge gibt, Entscheidungen, die gut sind, vielleicht für die Umwelt, vielleicht für die Gesellschaft, und Entscheidungen, die sind vielleicht egoistisch. Und dass man da manchmal abwägen muss. Und man kann nicht zu 100% alles richtig machen auf der Welt. Und man kann aber auch nicht wie ein Bulldozer über alles drüber walzen. So. Und diese Grauzonen, sich damit zu beschäftigen, da geht es jetzt in diesem Buch drum. Und das habe ich eigentlich auch sehr humorvoll gelöst, indem ich immer so Comics da reingemacht habe, die ziemlich witzig sind. Aber es ist eben kein, es ist keine Bibel oder es ist kein dogmatisches Werk. Also, und das ist mir eben wichtig, dieses Ambivalenzen aushalten zu können und dass man doch frei sein sollte in seinem Denken und in seinem Handeln. natürlich, wie gesagt, mit der nötigen Portion Rücksichtnahme. Ja, also Kompromiss ja, Ideologie nein. So, das ist mir wichtig. Also die Leichtigkeit, die Fröhlichkeit, die Fantasie, das Verrückte, ja, das ist mir wichtig. Ja.
Mhm. Und gibt es besondere Orte oder besondere Dinge, die dich inspirieren? Und wie suchst du diese Inspiration?
Also Orte tatsächlich. Ich habe das Glück, dass wir vor unserer Wohnung, also wir haben einen kleinen Garten und ich gärtner gerne. Und mich inspiriert tatsächlich die Natur und Tiere. Ich liebe Tiere, habe aber keine Haustiere. Ja, aber eben Naturbilder, aber auch in der Natur selber zu sein, finde ich toll. Und mich inspiriert Lustiges im Alltag. Ja? Ein Mülleimer, der aussieht wie, weiß ich nicht, trauriger Bär. Sowas finde ich witzig. Ich habe mal so ein Bild, ich habe mal was gesehen, da hing eine Pizza über so einem, über einem Fahrradständer und sah ganz traurig aus. Ich werde tatsächlich durch lustige Dinge inspiriert, durch Humor, auch durch Freunde und Kollegen, die Satiriker sind. Sowas finde ich unheimlich lustig. Jemand wie Ella Carina Werner inspiriert mich, mit der habe ich zusammen ein Buch gemacht. Die ist einfach eine ganz tolle, lustige Satirikerin, die aber auch ganz genau hinschaut und auch zum Beispiel ja, viel zum Thema ich sag mal, Alltagsfeminismus auch macht, ja, und zum Thema, es ist Gesellschaft, sowas interessiert mich. Ich lese auch gerne Zeitungen und ich mache vielleicht keine politischen Karikaturen, aber mich interessiert die Welt, wie sie ist und gleichzeitig die eigene Fantasiewelt, ja, was kann ich mir einfallen lassen dazu?
Das hier ist ja schon sehr politisch.
Ja.
Also ich halte hier gerade die Postkarten hoch, die Motive zeigen aus dem Buch von Ella Carina Werner.
Ja, Alltagsfeminismus ist vielleicht wirklich ein bisschen zu kurz gegriffen bei Ella, weil ja klar, es ist politisch, es kommt aber natürlich auf eine sehr freundliche Art daher und dann, das sind eben die feministischen Tiergedichte, die sie gedichtet hat. Ich kann ja mal eins vorlesen, da haben wir eine Postkarte auch zugemacht. Viele schlaue Nachtigallen legen nie ein Ei ins Nest, aus Angst vor schlaffen Beckenböden und dem Kita-Sommerfest. Ja, genau. Das lasse ich einfach mal so stehen. Titelgebend für das Buch, was sie geschrieben hat, was ich illustriert habe, ist übrigens dieses Gedicht. Da wird klar, worum es geht. Der Hahn erläutert unentwegt der Henne, wie man Eier legt. So, und ja, die Illustration hört man, kann man jetzt schlecht hören oder sehen im Podcast.
Aber die könnt ihr euch wahrscheinlich auf Julis Seite angucken oder auf Ellas Seite oder genau. Vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, in welcher Form wir das dann veröffentlichen.
Ja, oder auch auf der Verlagsseite. Das ist jetzt bei Kunstmann erschienen, Kunstmann Verlag, toller Verlag, die eben auch richtig tolle Bücher machen und dieses Buch kommt auch richtig, richtig gut an. Und zu dem letzten Gedicht mit dem Hahn, der Hahn erläutert unentwegt der Henne, wie man Eier legt, hat Ella immer die schöne Anekdote erzählt, dass nach einem Auftritt von ihr, also sie tritt viel auf und liest dann auch diese Gedichte und Texte von ihr und ein Herr kam dann auf sie zu und hat gemeint, übrigens, bei dem Gedicht sei ihm aufgefallen und das wolle er ihr gerne mitgeben, das sei ja quasi sowas wie Mansplaining. Ja? Das sei, also sie hätte damit gut auf den Punkt gebracht, dass das Mansplaining bedeutet.
Ach.
Ja, und da hat sich Ella sehr gefreut, vielen Dank. Und ich mich auch, als wir das erfahren hatten und gesagt haben, ach so, das bedeutet es, das freut uns sehr. Also vielen Dank, wir freuen uns immer über gut gemeinte Ratschläge. Ja.
Aber schön, dass du das jetzt auch wisst. Aber ja, genau. Das ist jetzt so zufällig, das getroffen
ist
so, also habt,
diesen
Zufall. Punkt.
Ja, ja.
Genau. Das ist doch schön.
Ja. Wieder was gelernt.
Ja.
Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu.
Und genau, was gelernt.
Ja.
Was können wir, also meine fünfte Frage, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist die große Frage danach, was Cartoons, Illustrationen, Comics, suche dir heraus, was in diesem Dreiklang am, am nächsten, an dem es, was du erklären möchtest, können, was andere Medien nicht können oder besser können?
Ja, also sie können erst einmal genauso gut erzählen wie Bücher, wie Romane. Ja, weil viele ja meinen, dass, also früher waren ja Comics manchmal so abgewertet worden von Leuten, die gesagt haben, ja, ein Comic ist ja, was weiß ich, das seien ja nur irgendwie Mickey Mäuse oder Superhelden. Und da wurde verkannt, dass das genauso Erzählungen sind wie jedes andere gute Buch, ja, wenn es gut ist natürlich. Und was sie aber können, ist, dass sie eben in einem Bild eine Stimmung, etwas rüberbringen, also auf einen Blick etwas, was man, wofür man vielleicht in Worten viel, viel mehr Sätze machen müsste. Und natürlich kann man visuell auch um die Ecke denken. Man kann Erfindungen machen, die würden vielleicht im Text nicht so funktionieren. Also es ist einfach nochmal eine andere Form der Narration. Und es ist nicht besser als Text, aber es ist gleichwertig, es ist eine andere Art. Und das ist doch sehr zauberhaft. Also an alle, die keine Comics lesen, kann ich nur sagen, lest Comics. Es ist ein tolles Medium, es gibt für jeden was.
Ich finde auch ganz spannend, weil ich gehe ja am meisten eher mit Worten um als mit Bildern. Ja. Ich finde, Comics oder gezeichnete Dinge haben manchmal den Vorteil, dass sie das, das, für das ich keine Worte mehr finden kann oder für das es vielleicht auch gar keine Worte gibt oder für, können sie manchmal auf eine viel pointiertere Art und Weise in einem Bild zeigen.
Also, ja.
Comics zum Thema Depression, Comics zum Thema auch Leid oder auch Gefühle.
Ja, sowas wie eine Leere, also so ist das, man fährt durch eine leere Landschaft, aber das als Bild gezeichnet in einer guten Graphic Novel, also mir fällt jetzt zum Beispiel Uli Lust ein, die kann das unter anderem auch sehr, sehr gut, das ist toll. Ja? Ja.
Und eben hast du ja schon mal so ein bisschen in die Richtung erzählt, aber meine sechste Frage ist eigentlich ein bisschen geschummelt, weil es ist eine 6a und 6b.
Ja.
6a, wir fangen mal mit 6b zuerst ja. an und enden dann beim Schöneren. Dein schlimmstes Erlebnis als Zeichnerin?
Es gibt tatsächlich im Laufe so einer Karriere, wenn man Karriere, also als, sagen wir mal, als Berufsweg, Karriere klingt so mega erfolgreich. Und natürlich gab es in meinem Leben Erfolge, es gab aber einfach auch viele Misserfolge, die viele, ich versuche natürlich auch, ich sag jetzt mal, Social Media so zu nutzen, dass ich zeige, was ich mache, dass Leute teilnehmen können und auch natürlich, um ein bisschen Werbung für meine Arbeit zu machen. Da kann ich, was ich zum Teil schon gemacht habe, nicht die ganze Zeit rumjammern und sagen, es läuft so schlecht. Das wäre leider nicht, das ist nicht geschäftsfördernd, sage ich jetzt hier mal so zu kapitalistisch. Das heißt, man freut sich natürlich auch, wenn was gelingt, das zeigt man dann. Aber dass dahinter viele, viele Momente und Zeiten gab, wo es überhaupt nicht läuft, wo es schwierig ist, wo man einfach auch eine schwere finanzielle Zeit hat, das hatte ich alles schon, das sieht man nicht. Und tatsächlich ist eine Sache, und da weiß ich, die war wirklich schlimm, weil ich glaube, die hat damals sowas fast wie so eine Art Burnout bei mir ausgelöst, ist sehr lange her. Da sollte ich eine Kolumne zeichnen und aber auch Text dazu schreiben für ein Magazin. Und das kam zustande über den damaligen Grafiker und Artdirektor, der meine Sachen sehr mochte. Aber zusammenarbeiten musste ich mit der damaligen Chefredakteurin. Und ja, wie das manchmal so ist, der eine findet eine Sache ganz toll und da muss man mit jemandem zusammenarbeiten oder es kommt ein Nachfolger und der findet das gar nicht so toll. Und wir kamen nicht auf einen Nenner und ich habe mich da abgemüht und sie hat gemeint, wir haben Humordifferenzen. Das hat sie eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht und hat dann gesagt, Juliane, du musst das auch nicht machen. Und es ging um eine monatliche Kolumne. Und Ich so, doch, ich würde es gerne machen. Und dann hat sie das immer wieder gesagt. Und ehrlich gesagt, das konnte sie nicht wissen. Es hat mir damals den Boden unter den Füßen weggezogen, diese Angst zu haben, dass mir dieses, diese Regelmäßigkeit, die ich hatte, dass die wegfällt. Und obwohl das so lange her ist, ist es ein wichtiges Beispiel für unseren Beruf als selbstständige Kreative, ob man jetzt Journalist ist, Comiczeichnerin, Illustratorin, dass es alles sehr dünnes Eis ist und dass es sehr, sehr schwer ist. Also neulich wurde einem Kollegen die langjährige, jahrzehntelange Kolumne in der Zeitung einfach von einem Tag auf den anderen aufgekündigt. Ja, mein Gott, das ist die Miete von dem. Ja? Also man sollte sich auch überlegen, es ist schön, ich gönne dem öffentlichen Dienst, wenn er Gewerkschaften hat, die für die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden kämpfen und gucken, dass der Lohn erhöht wird und die Rente und so weiter. Ich sage nur, wir haben das nicht in unserem Beruf. Und das kann wirklich auch dazu führen, dass man, ich sag mal, wie gelähmt ist. Ja? Und das ist jetzt so das schlimmste Beispiel. Ich weiß nicht einmal, ob das nachvollziehbar ist für Leute, die sagen, ja, nur eine Kolumne. Aber das war mein Halt. Ich wusste, wenigstens das ist sicher in diesem Jahr. Und dann war es das nicht. Und dafür habe ich aber auf schwächere Ausführungen einfach andere Beispiele. Ein Buchprojekt, das war längst eingetütet mit dem Lektor, war aber noch kein Vertrag und dann wirkt es vom Marketing gekippt. Das war ein großer Verlag, das war Reklam, das kann ich ja mal sagen, ist ja auch nicht schlimm. Ist auch schon lange her, da hatte ich ein Buch gemacht, das war ganz schön, dann sollte noch eins gemacht werden, ja, und dann wird es gekippt. Damals saß ich in New York und wusste nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll. Das ist nicht schön, sowas. Und ja, das ist halt das Berufsbild, aber Leute, die Aufträge vergeben, können sich halt schon noch überlegen, okay, welche Verantwortung habe ich, was verspreche ich jemandem, wie verlässlich bin ich da. Ich bin auch sehr oldschool, ich verlasse mich gerne auf Leute und auf mich kann man sich übrigens auch verlassen.
So. Das ist tatsächlich aber auch eine Sache, die, glaube ich, interessanterweise, obwohl man echt denkt, das müssen die Leute doch auf dem Schirm haben, wie wichtig das ist, haben aber viele tatsächlich nicht. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wie du es eben sagtest, mit du musst es nicht machen, war glaube ich noch nicht mal böse gemeint.
Nein,
als,
du musst es nicht böse gemeint.
Genau. Ist das hier,
ist kein böser Mensch
gewesen. Ich will dich hier nicht dazu zwingen oder so. Und sie hat überhaupt nicht gesehen, ja. Ich muss das aber schon machen, weil für mich ist diese Regelmäßigkeit, die Bezahlung halt eine ganz wichtige Sache. Aber das ist, glaube ich, was in...
Ja, das war ein in der Unsicherheit, in der ich mich damals befunden habe, wirklich so, das hat mich wirklich, ich glaube, ich war danach monatelang wie gelähmt. Und gut, da kann man sagen, ja, selber schuld. Was hat die Juliane psychische Probleme zu der Zeit gehabt? Da kann ja niemand was dafür. Aber sagen wir mal so, mir geht es sehr gut jetzt. Ja? Da kann man mich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Aber es kommen ja viele Leute nach, die in diesem Beruf vielleicht arbeiten wollen. Und bei den jetzigen, Honoraren, die einfach überhaupt nicht höher werden, man kann ja nicht einmal ordentlich verdienen, wenn man richtig zu tun hat. Ich habe ja ordentlich zu tun und habe gedacht, wenn ich mal ordentlich zu tun habe, ja, dann geht es mir gut, dann habe ich ausgesorgt. Ja, also ehrlich gesagt, da bin ich nur froh, dass ich einen Partner habe, der regelmäßig verdient, weil sonst käme ich auch, würde ich auf keinen grünen Zweig kommen finanziell, ja. Ich muss mich auch um meine Altersvorsorge kümmern, weil eine Rente gibt es ja auch nicht. Das muss man sich ja mal überlegen und sagen, ja, okay, habe ich mir ausgesucht. Nur die Frage ist, möchte die Gesellschaft weiterhin Kunst, was heißt Kunst, es geht ja um Bilderbücher, um journalistische Arbeiten, um gute Essays, wollen das Leute, soll das weiter bestehen oder nicht? Weil wenn das alles die KI macht, dann wird es noch schrottiger, als es heute schon ist zum Teil. Ja? Und das ist doch sehr schade. Das ist doch unsere Kultur, die kaputt gemacht wird. Da geht es gar nicht um mich, ob ich jetzt hier genug Geld auf dem Konto habe, sondern darum, dass ich mir Sorgen mache um die armen Studierenden heute, was aus denen mal wird. Ja? Für mich ist okay, ja? Ich komme klar, aber die, Das kann man doch keinem normalen Menschen mehr empfehlen, heute Illustratorin zu werden oder Journalist. Nee. Ja?
Leider nicht. Es sei denn, man hat sowieso irgendwie noch Geld auf der Kante. Und das ist auch blöde, weil dann gibt es halt immer nur die Stimmen von diesen Leuten und die ganzen anderen Stimmen sind nicht mehr vertreten in unseren Berufen. Das
genau,
ja
da hast du dann Klassismus, da hast du dann halt die Leute aus gutem Hause. Und sagen wir mal so, ne, vielleicht kann ich das auch nur machen, weil ich vielleicht aus gutem Hause war. Wenn ich jetzt ein armes Arbeiterkind gewesen wäre, wer weiß, wenn meine Eltern mich nicht hier und da mal unterstützt hätten. Ne? Also, dann weiß ich auch nicht. Ne?
Jetzt drehen wir das mal ganz schnell wieder.
Ja, genau.
Und zwar in Schöne, dein schönstes Erlebnis.
Mein schönstes Erlebnis? Ach, gab ja viele schöne Erlebnisse. Also richtig schön war tatsächlich, ach, ich sag mal gleich mehrere. Also, nee, erst mal eins, es liegt schon weiter zurück. Ich habe damals in New York einen guten Freund kennengelernt, Leo Kurtz. Hi, der ist Videokurator gewesen und wir waren einfach fast wie Nachbarn. Und der hat aber irgendwann, als er dann auch in Berlin öfters war, gesagt, Juliane, mach doch auch mal ein animiertes Video. Hier ist die Künstlerin. Und die macht die Musik und du machst dazu das Video. Und ich so, ja okay, dann habe ich irgendwie in der Stop-Motion-Technik was zusammen animiert mit Katzen. Und dieses Video wurde dann auch an die Manhattan Bridge projiziert und in so einem Brooklyn Media Center gezeigt. Damals habe ich auch wirklich sehr viele meiner New Yorker Freunde wieder gesehen, die extra dafür gekommen sind, so viel zur Oberflächlichkeit von Amis. Die sind nämlich manchmal gar nicht so, sondern die sind dann nämlich auch da, wenn man sie braucht und haben mich bejubelt. Und das war so toll, wenn man nach New York zurückkommt, einer Stadt, die es einem auch nicht immer leicht gemacht hat. Das ist ja auch eine harte Stadt, da muss man sich schon durchschlagen. Und wenn man dann sein Video an so einer Brücke sieht, das war wirklich, ich weiß noch an dem Abend, wie aufgeregt ich war. Ich habe gedacht, geil, jetzt bin ich schon so erwachsen. Ja, da war ich ja auch schon Ende 30 und fahre da durch New York zu diesem Ort. In Dumbo war das, Brooklyn, Dumbo, wo das aufgeführt wurde. Und das war einfach sehr, sehr schön, wenn man das so, ich sag mal, schwarz auf weiß sieht. Das ist dann sehr ergreifend und ja, toll einfach.
Eine größere Leinwand kann man ja fast nicht haben.
Ja, genau.
Schon traumhaft.
Das ist echt toll. Und immer wenn ich die Fotos sehe, dann freue ich mich so. Das war einfach sehr, sehr, sehr besonders, sehr, sehr cool. Und das auch mit den Leuten von den Freunden dort zusammen zu feiern, die sich einfach auch so für einen gefreut haben, ne, dass man dann so als kleine Deutsche zurückkommt, um da sein Video zu sehen. Sehr, sehr nice. Ja. Und das andere Tolle, das sage ich jetzt auch noch, also das war wirklich letztes Jahr, habe ich ja schon erwähnt, die feministischen Tiergedichte mit Ella Carina Werner. Das kam, glaube ich, vor einem guten Jahr raus, eben im Kunstmann Verlag. Und dann hatten wir auch eine Buchpräsentation im Nachtasyl Thalia Theater in Hamburg. Ein schöner Ort und es war einfach so ein toller Aufführungsort und so eine tolle Stimmung. Und egal, was Ella und ich gesagt haben, die Leute haben gejubelt, die haben sich gefreut. Das war nicht bei jeder. Wir hatten danach noch weitere Lesungen, die waren alle schön. Aber diese gute Stimmung und da kam auch so raus, wie gut dieses Buch ankommt. Und das ist gerade, wenn man jetzt nicht immer so erfolgsverwöhnt ist, wenn nicht jedes Buch so ein Knaller ist, halt toll, wenn man dann auch mal so einen Erfolg hat. Ja, Erfolg, Erfolg, schön, schön.
Ist ja auch einfach schön, ich meine, man sitzt klar. So lange an seinen Sachen und dann geht man nach draußen damit und man bekommt ja auch, selbst dann, wenn die Bücher draußen sind, immer sofort das Feedback da drauf und auf so einer Lesung. Das ist ja auch nochmal eine schöne Form von Publikum, gibt ja was zurück.
Ja, oder gerade Bilderbücher. Es kommen so viele Bilderbücher im Jahr raus, ich weiß gar nicht, 7000 oder ich weiß gar nicht, vielleicht stimmt die Zahl nicht, aber es sind jedenfalls irre, irre viele Bücher, die jede Saison auf den Markt kommen und davon sind so viele schöne Bücher, die untergehen und die einfach niemals die Verkaufszahlen bringen, dass da auch nur die Autorin, der Autor oder der Verlag was dran verdienen können. Und ja, solche Bücher habe ich auch. Hat wahrscheinlich jeder, der in dem Bereich arbeitet, es sei denn, er ist ein Superstar. das ist dann auch schade. Also ich muss sagen, da leide ich manchmal auch ein bisschen drunter und denke mir, ist doch so schade, das schöne Buch. Ja, und es gibt ja auch viele blöde Bücher und die werden gekauft.
Ja, und dann ist ja auch immer so, es entscheidet sich ja auch immer sehr früh, glaube ich, oder? Ob eine zweite Auflage gedruckt wird oder nicht.
Ja, genau. Also wenn es die ersten Monate nicht so einschlägt, dann ist man halt auch schnell raus. Dann ist halt auch das Momentum vorbei. Und das ist manchmal wirklich schade. Also da kenne ich auch wirklich tolle Bücher von Kolleginnen, von Kollegen, denen das so erging. Und es ist nicht so, dass man denkt, ja, die sind halt so crazy und so abgefahren, kein Wunder, sondern man denkt, was ist falsch an dem Buch? Man versteht es nicht. Ja.
Vielleicht hat man einfach einen scheiß Veröffentlichungswindow erwischt und gerade in dem Moment sind halt nicht so viele. Manchmal weiß man es auch einfach.
Manchmal weiß man es nicht, genau. Also wenn Leute sagen, ja, ich habe so viel Erfolg, weil ja, das am Ende habe ich so hart gearbeitet und deswegen. Dann kann ich nur sagen, naja, also in dem Bereich Erfolg zu haben, hat vielleicht mit viel Arbeit zu tun, aber vor allem mit ganz, ganz, ganz viel Glück. Ja, manche Leute, denen wünscht man den Erfolg von Herzen und ja, der kommt nicht. Ich kenne da ein paar von und denke mir manchmal so, ich verstehe es nicht, warum der und der nicht und warum die und die nicht. Und die Erfolg haben, haben es meistens auch verdient, auf jeden Fall. Aber die keinen Erfolg haben, die haben es mir mal nicht verdient.
Und jetzt ziehen wir einfach eine Sache vor, weil das passt so gut. Und zwar, nach den 7 Fragen gibt es ja auch immer noch bei mir die Möglichkeit, dass man eigene Projekte und die Projekte von anderen Leuten ein bisschen Werbung dafür machen kann und ein bisschen pushen kann.
Mhm.
Und das heißt, wir ziehen jetzt mal vor die Werbung für andere Leute, weil welche Leute sind es denn, die mehr Erfolg verdient hätten? Vielleicht hast du da ja was, was du Leuten empfehlen könntest, wo Leute mal ein bisschen genauer drauf gucken sollten.
Definitiv, also meine Kollegin Tanja Czekesi, die hat tolle Bücher, Bilderbücher auch selber geschrieben beim Klett Kinderbuchverlag gemacht. Das ist eine tolle Zeichnerin, sieht auf den ersten Blick so ganz romantisch und süß aus, aber das sind wirklich wunderbare Zeichnungen und das sind immer auch ganz, ganz tolle Geschichten. Also Tanja, jetzt hat sie so einen schwierigen ungarischen Namen, Czekesi, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, Klett Kinderbuch, die kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, sonst... ich kenne natürlich sonst auch viele, die tatsächlich sehr, sehr erfolgreich sind. Wie gesagt, Ella Karina Werner ist jetzt keine Illustratorin, aber eben eine Satirikerin. Die wird bald ihr neues Buch rausbringen. Menopause Turbo Sause auch beim Kunstmann Verlag. Das wird bestimmt auch ein mega Knaller sein und die ist einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Satirikerin, die man sich angucken kann. Meinetwegen auch in unserem gemeinsamen Buch Der Hahn erläutert unentwegt der Henne, wie man Eier legt. Ich selber bin vielleicht auch noch ein kleiner Geheimtipp. Ja, habe ein paar schöne Bilderbücher gemacht, tatsächlich auch bei Klett Kinderbuch. Und da wurden 2 Bücher auch nicht so beachtet, wie ich finde, hätte man beachten können. Pizzarandale mit den fiesesten Eltern, nee, Quatsch, mit den fiesesten, nein, mit den frechsten Eltern der Welt. Eine Geschichte, wo sich Eltern sehr, sehr schlecht in der Pizzeria benehmen und es der Tochter total peinlich ist. Und ja... Die Leute kann ich empfehlen. Achso, wenn ich noch empfehlen kann, Benjamin Weissinger macht alles im Selbstverlag, ist auch ein Autor, der schreibt kleine so Miniaturen, Kurzgeschichten, sowas. Ganz, ganz absurd, ganz schräg, aber hat was sehr Menschliches und es ist einerseits irre, andererseits lustig und irgendwas, egal wie wild die Geschichte ist, die er schreibt, es trifft einen immer so ins Herz. Und ich sag mal so, es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Russen Daniel Charms, der damals, glaube ich, auch in der Stalinzeit auch zu Tode gekommen ist, weil er eben auch ein Künstler war, der überhaupt nicht, auch überhaupt gar nicht reingepasst hat. Und ja, Benjamin Weißinger ist natürlich nicht im Gefängnis, sondern ihm geht es hoffentlich sehr gut, aber es ist ein... Achso, er macht auch Bilder, die sind auch richtig toll, Collagen. Und die Sachen von ihm gefallen mir sehr, sehr gut. Und es ist auch ein guter Freund von mir, der eine große Bereicherung ist für seinen kleinen Fankreis. Der kann aber mehr Fans gebrauchen, finde ich. Ja.
Genau. Schaut euch das mal bitte an, ja. Das können wir den Leuten auf jeden Fall nur mitgeben. Und das passt perfekt. Nämlich 7 auf einen Strich heißt das Ganze. Und die 7., die letzte Frage, ist der gute alte Klassiker. Kannst du den Satz, mir ist nicht egal, das für uns vervollständigen? Was ist dir nicht egal, ganz generell?
Ach, ganz generell. Dass mir nicht egal ist, dass es heute für freiberufliche Kreative, dass es so schwer ist, dass es mir nicht egal, dass es heute wichtig ist in unserer Gesellschaft, dass es gute Texte, gute Bilder gibt, die eben nicht von der KI produziert sind, sondern von echten Menschen, die unsere Welt, wie sie ist, betrachten, interpretieren, und dass solche Leute auch weiterhin gefördert werden. Das gilt übrigens auch für Musik und für andere Künste, dass es wichtig ist für langfristig auch für unsere Demokratie, dass wir eben nicht nur davon, am Ende leben wir ja nicht davon, dass Politiker, die regieren, sondern es lebt von, ich sag mal, von Bürgern, von Menschen in dieser Gesellschaft, die gucken, dass man sich engagiert, dass man aufeinander schaut, dass es ein Miteinander gibt, dass man aber auch sich so lässt, wie man ist, dass es Freiheiten gibt. Und das kann man nur verteidigen, wenn es solche Sachen gibt wie freie Kunst, freie Sprache, und wenn solche Sachen aber auch entsprechend integriert sind, im Sinne auch gefördert werden, bezahlt werden. Ja, gibt es noch freie Künstler? Kann man noch Künstler werden? Kann man noch Illustratorin werden? Kann man noch Journalist werden? Wie soll das gehen? Und das ist schon wichtig.
Hast du das mit Irland mitbekommen? Hm? Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen für KünstlerInnen?
Also genau, bedingungsloses Grundeinkommen sagt mir was.
Ich müsste es jetzt mal eben selber kurz nachgucken.
Stimmt, da gab es mal einen, ich glaube, da gab es diesen Pilotversuch.
Und ich habe irgendwas gelesen, dass es in den letzten Tagen, dass es jetzt komplett ausgerollt wird. Also ist der Pilotversuch quasi erfolgreich. Was müsste ich
Oh ja, das ist toll. Ja, aber das kann man sich natürlich überlegen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Tatsächlich glaube ich, dass das einfach nicht für alle funktionieren wird. Da bin ich doch eher pragmatisch, sage ich mal.
Wir nehmen jetzt mal dass die KI-Zusammenfassung von Google funktioniert hat.
Also aber das 2000 ausgewählte Künstler und Kulturschaffende erhalten wöchentlich 325 Euro, also wöchentlich, um eine finanzielle Stabilität zu sichern. Und ja, sowas ist natürlich toll. Also am Ende muss diese Arbeit gefördert werden. Und wenn Honorare sich nie erhöhen, muss es halt Alternativen geben. Man könnte aber auch mal die Honorare erhöhen, aber es ist halt auch schwierig in wirtschaftlich harten Zeiten. Ne?
Und in wirtschaftlich harten Zeiten werden, das ist das, was ich so mitbekomme, dass vor allen Dingen jetzt auch kleinere Unternehmen und sowas, die sich auch gar nicht so mit Bildrechten und Geschichten auskennen, da wird jetzt KI halt einfach radikal genutzt. Da wird gesagt, ChatGPT, programmieren wir das, mal mir das, zeig mir das, ich will das sehen. Also ich habe selbst jetzt hier beim Umlaufen schon ein paar Plakate gesehen, wo man doch ein bisschen den Stil der ChatGPT-KI-Bildgenerierung...
Ich habe auch Auftraggeber, die mir gerne Jobs geben, und die aber auch immer gucken müssen, gibt es ein bewilligtes Budget, was sie dafür aufwenden können. Und wenn es kein bewilligtes Budget gibt, dann gibt es halt auch keinen Auftrag. So. Und was können die dann machen? Ne? Ich kann ja auch nicht sagen, so ja, aber ihr müsst mir jetzt einen Auftrag geben. So, also das ist eben die Frage. Also geht es natürlich auch um... Ja, geht es natürlich auch um Politik, aber es ist ja halt jetzt gerade ein Verteilungskampf. Wofür gibt man die Kohle aus? Und ne, auch die Frage, ja, macht man die Welt besser, indem man sagt, irgendwie Steuern hoch, oder muss man einfach grundsätzlich mal drüber nachdenken, wie wird was bezahlt? Also wenn ich jemandem mehr Geld geben will, kann ich halt schlecht sagen, ich ziehe jetzt jemand anders Geld aus der Tasche. Ne? Also das wäre ja auch eine einfache Möglichkeit zu sagen, ja, tax the rich, das machen manche. Ich sag jetzt mal nur bedingt. Frage ist halt ja, muss ich mal wirklich drüber überlegen, wie verteile ich die Kohle? Und Politiker sollten sich ja auch darüber überlegen, indem sie vielleicht mal überlegen, was sie verändern können. Und nicht, indem sie einfach immer nur sagen, ja, wir brauchen mehr Geld, wir machen mehr Geld. Weil am Ende wird das Geld nicht nur Reichen weggenommen, sondern halt dann auch Armen. Das ist sonst eine Lügerei. Jetzt werde ich hier sehr politisch. Aber ja, also es geht eigentlich um Verantwortung. Verantwortung ist mir wichtig, dass man für sich und für andere Verantwortung übernimmt und nicht sagt, ja, also die anderen müssen die Verantwortung übernehmen. Ja.
Das finde ich eigentlich ein total schönes Schlusswort. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Ganz lieben Dank.
Danke dir, Jens. Vielen Dank für die Möglichkeit
hier. Gerne. Das hat viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, das können wir gerne wiederholen. Und das ist ganz einfach wie. Ihr müsst mir einfach schreiben und sagen, ich möchte. Und dann machen wir das. Lieben Gruß, alles Gute und bis irgendwann mal hier.